Warum Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung gerade vor einer Krebserkrankung so wichtig sind, das ist heute unser Thema bei Nachgefragt. Ich bin der Kurt Eschbacher und Gast bei der Frau Professor Viviane Hess. Frau Hess ist leitende Ärztin für Onkologie am Unispital in Basel. Gleichzeitig ist sie in der klinischen Krebsforschung tätig und daneben auch noch Leiterin von der Vorsorge und Früherkennung von der Krebsliga bei der Basel. Frau Hess, das sind ein Haufen Jobber. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Sie sind ja miteinander ein bisschen verwandt, die verschiedenen Jobber. Also im Unispital behandle ich Magen-Darm-Krebserkrankungen und weil ich gesehen habe, dass wir in der Vorsorge in der Schweiz noch zu wenig machen, um die verhindern, die Darmkrebserkrankungen, habe ich zusätzlich gewechselt noch auf die Krebsliga, um das zu ändern, damit wir bessere Vorsorge haben.
Das heisst, Früherkennung ist immer noch nicht bei den Leuten angekommen?
In der Schweiz sind wir schon ein bisschen hinterher, wenn man andere Länder in Europa anschaut. Hat ein bisschen mit unseren komplexen kantonalen Gesundheitssystem zu tun, dass wir alles von Kanton zu Kanton einzeln aufbauen. Aber in den letzten Jahren sind wir doch deutlich am Aufholen. Mhm.
Kann man dank einer Früherkennung oder einem Screening nicht nur Krebs verhindern, sondern ist man, wenn man das regelmäßig macht, auch sicher, dass man keinen Krebs hat?
Es gibt ja im Leben nie die absolute Sicherheit, oder? Und jeder Test hat eine gewisse Rate, wo er nicht perfekt ist und auch Vorstufen oder einen frühen Krebs nicht erkennt. Es ist aber ganz eindeutig so, dass wir durch die Vorsorge, insbesondere bei der Darmkrebsvorsorge, wo man ja Vorstufen vom Krebs finden und entfernen kann, eindeutig auf der viel, viel sichereren Seite ist, wenn man Vorsorge macht.
Jetzt, welche Vorsorgeuntersuchungen sind aufgrund von eurer Erfahrung auch in der Forschung, kann man ja dann mit klaren Zahlen aufschaffen, welche sind am wichtigsten?
Also im Krebsbereich am besten etabliert sind eigentlich drei für die Gesamtbevölkerung. Das eine ist die Brustkrebsvorsorge bei den Frauen. Das andere ist die Gebärmutterkrebsvorsorge, auch bei den Frauen. Und das dritte ist die Darmkrebsvorsorge bei den Frauen und bei den Männern. Da haben wir die besten Untersuchungsmethoden, um wirklich auch eine gute, nicht eine perfekte, aber sehr gute Vorsorge anbieten. Und es sind Krankheiten, die genug häufig sind, dass es sich lohnt, das in der Gesamtbevölkerung auch machen. Mhm.
Jetzt Vorsorge bei den Frauen, das dünkt mir so wie eine Normalität. Eine Frau geht regelmäßig zum Frauenarzt. Sie lässt sich regelmäßig untersuchen. Männer, die gehen erst dann, wenn sie irgendein fundamentales Problem haben. Ist das so?
Das ist tatsächlich ein bisschen so. Es hat mehrere Gründe wahrscheinlich, nicht, dass ich alle weiss, aber die man ein bisschen weiss, ist sicher, dass der häufigste Krebs beim Mann, nämlich der Prostatakrebs, bei dem haben wir nicht so einen guten Vorsorgetest, wie man gerne wettet. Es kennen vielleicht viele den Bluttest, das PSA, den man im Blut messen kann. Und das wird auch noch oft gemacht, aber man hat dort vor etwa 10, 15 Jahren ist eigentlich mehr, haben viele Gesellschaften und Experten gesagt, man sollte das nicht machen, weil es ist einfach zu ungenau, der Test. Und von dem her haben wir da mal den einen Grund, wieso es Männer wahrscheinlich weniger machen, weil sie nicht so gute Vorsorge haben. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück, was es für Lösungen jetzt gibt. Und ich bin sehr stark der Meinung, dass wir unbedingt müssen, gute Methoden finden, was man auch bei den Männern kann Vorsorge machen für Prostatakrebs. Aber das andere scheint wirklich auch noch etwas zu sein, dass Männer sich vielleicht weniger gern, wenn sie gesund sind, mit dem Thema Krankheit befassen. Weil Darmkrebsvorsorge ab 50 ist ja wirklich für beide empfohlen, für Männer und für Frauen. Und bei uns, wenn wir da in der Krebsliga in unserem Screening-Programm arbeiten, ist es manchmal noch recht lustig, dass Frauen sehr häufig auch gerade ihre Partner anmelden für die Vorsorgeuntersuchungen. Das erleben wir regelmäßig.
Also die Frauen sind tatsächlich mehr gesundheitsbewusst als Männer.
Die scheinen mehr vorauszudenken und sich mit dem zu befassen. Mhm.
Man sagt ja, 4 von 10 Erkrankungen hat man können vermeiden, wenn man Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat. Bei welchen Erkrankungen ist es denn besonders jetzt eklatant, dass ohne Vorsorgeuntersuchung den Krebs kommen können. Man hätte ihn vermeiden rechtzeitig, wenn man Screening gemacht hat.
Also ganz eindeutig ist es beim Darmkrebs so. Dort weiss man wirklich, dass wenn man die Vorsorge macht, weil der Darmkrebs sich über so lange Zeit entwickelt, über gewisse Vorstufen, wo man eben eigentlich alle Zeit hat, um die zu entdecken und dann schon zu entfernen, ist es dort ganz eindeutig, dass die Vorsorge einen riesen Unterschied macht, dass der Krebs überhaupt gar nicht entsteht. Und wie gesagt, da sehe ich jetzt wieder meine andere Seite als Ärztin, die Darmkrebs behandelt. Ich sehe dann wirklich Patienten, die eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung haben, wo man einfach müsste sagen, wenn die Vorsorge gemacht hätte, dann wäre es gar nie so weit gekommen.
Jetzt, ab 50 hat er gesagt, wenn wir jetzt gerade beim Darmkrebs bleiben und bei dieser Vorsorgeuntersuchung. Und wie oft müssen wir sie dann wiederholen?
Bei der Darmkrebsvorsorge gibt es zwei verschiedene Untersuchungen, die man machen kann. Man kann entweder einen Stuhltest machen, wo man alle zwei Jahre im Stuhl untersucht mit einem ganz einfachen Test, den man zu Hause machen kann, in 5 Minuten, ob man Blutspuren im Stuhl nachweisen kann. Und wenn man das nachweisen kann, dann empfiehlt man eine Darmspiegelung. Das ist dann die eigentliche Vorsorgeuntersuchung. Das macht man alle 2 Jahre, den Stuhltest. Wenn er normal ist, macht man ihn in 2 Jahren weiter. Wenn eben ein bisschen Blut nachgewiesen ist, dann macht man eine Darmspiegelung. Und man kann aber auch, wenn man das lieber will, direkt eine Darmspiegelung machen. Und die macht man je nachdem, was man findet. Aber wenn die Darmspiegelung ganz normal ist, dann macht man sie nach 10 Jahren wieder.
Und bis ins höhere Alter oder ist es dann irgendwann mal nicht mehr nötig?
Das ist ein Thema, das sich ein bisschen am Ändern ist, weil wir ja immer älter werden und aber eben auch relativ gesund alt werden. Man sagt, es macht dann Sinn, wenn man eine Lebenserwartung von 10 Jahren noch hat. Und wenn man jetzt also heute 70 ist, man hat es häufig bis 70 gemacht und einigermaßen jetzt weg ist, dann hat man statistisch gesehen sehr wohl noch eine Lebenserwartung von 10 Jahren. Und entsprechend ist jetzt ganz neu das Screening-Programm bis zum Alter 75 erhöht worden. Es braucht dann noch ein paar gesetzliche Änderungen und bis man das auch wirklich umsetzen kann. Aber das kommt in den nächsten Wochen und Monaten für die kantonalen Programme. Aber es gibt durchaus auch Leute, wo man sogar nach 75 unter Umständen noch weiter Screening machen kann. Das ist dann aber eher ein individueller Entscheid.
Wenn wir gerade bei den Männern bleiben, die ja offensichtlich ein Problem haben, und ich bin ja einer, was empfehlen dir denn an Vorsorgeuntersuchungen beim Prostatakrebs? Oder zum Vermeiden vom Prostatakrebs?
Genau. Also ich wünschte, ich hätte eine einfache Antwort für das. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass vor allem Männer, die in der Familie jemanden haben, der Prostatakrebs hatte, dass die sich mit dem Hausarzt oder mit dem Urolog über das Thema unterhalten und vielleicht sogar schon vor 50. Kommt ein bisschen darauf an, wie alt die Verwandte war, wo sie selber Prostatakrebs hatte. Wenn die auch irgendwie 50, 55, 60, also recht jung war, dann ruhig mit 40, 45 mal das Thema ansprechen, beim Hausarzt oder beim Urolog. Wie man dann genau die beste Vorsorgeuntersuchung macht, das ist etwas, das sehr im Wandel ist, was sicher zukunftsträchtig ist und was ich denke, wird eine Lösung sein, ist, dass man es nicht bei allen Männern gleich macht, sondern dass man eben ein bisschen individualisierte Vorsorge macht, dass man schauen kann, was hat man für eine Familiengeschichte, was hat man für einen Lebensstil auch. Es gibt gewisse Lebensstile, die mehr mit Krebs assoziiert sind, zum Beispiel Übergewicht, wenn man sich nicht bewegt. Das ist ein Risikofaktor für Prostatakrebs, übrigens auch für Darmkrebs und für Brustkrebs. Dass man mehr so ein bisschen Risikofaktoren anschaut, eben die Familiengeschichte, und dann erst sagt, okay, ab dem Alter macht es Sinn, einen Test zu machen. Und dann ist die grosse Frage, was für ein Test? Im Moment ist das PSA, der Bluttest, ist immer noch etwas, das verwendet wird. Aber immer mehr, und das scheint auch ein guter Weg zu sein, dass man sagt, wenn der normal ist oder nur ganz ein bisschen erhöht, dann muss man nicht jedes Jahr das machen, dann kann man vielleicht 5 Jahre warten. Hingegen bei dem, wo er ein bisschen erhöht ist und wo es nicht sicher ist, dort macht man eine Bildgebung. Und da haben wir jetzt etwas ganz Neues, das MRI, also relativ neu. Die Magnetresonanzuntersuchung ist das. Das ist die Säbelröhre, die so enger ist und Lärme macht. Und dort kann man sehr gute Bilder von der Prostata machen. Und was vor allem wichtig ist, man kann das Problem von der PSA-Untersuchung war ja, dass man Krebs gefunden hat, der eigentlich das ganze Leben lang dem Mann nichts gemacht hätte.
Und dann hat man ihn eigentlich überbehandelt.
Und dann, oder? Hat man es gefunden und dann ist er plötzlich ein Krebspatient geworden für den Rest von seinem Leben, wo er sonst eigentlich nicht gewesen wäre. Und das will man ja nicht. Und das ist zu häufig passiert, wenn man nur das PSA gemacht hat. Und im MRI kann man es sehr gut unterscheiden. Sieht das aus wie so etwas, das ganz harmlos ist? Oder sieht das aus wie etwas, das könnte schneller Probleme machen?
Und metastieren.
Metastasieren. Und darum muss entfernt und behandelt werden. Und darum habe ich grosse Hoffnung, dass wir ein Screening machen werden, das das MRI mit integriert. Und wir sollten jetzt anfangen, wenn wir noch nicht ganz alle Studien, wir können jetzt nicht 20 Jahre warten, bis wir wieder etwas machen. Wir müssen etwas machen, um die aggressiven Prostatakrebs bei den Männern früher zu finden. Und ich denke, der Weg, wie es auch zum Beispiel in Europa gemacht wird, ist, dass wir in verschiedenen Regionen so Pilotprojekte macht, wo man auf ein bisschen unterschiedliche Art, eben bei den einen tut man bei dem PSA-Wert das MRI machen, bei anderen tut man vielleicht noch andere Bluttests integrieren. Es gibt ja immer mehr Tests, wo man auch so genetische Faktoren kann anschauen kann, dass man so verschiedene Arten, wie man jetzt das Screening bei den Männern kann machen kann, jetzt testet und dann gut analysiert und daraus lehrt und so dann die optimale Screening-Methode findet.
Ist man denn da in der Schweiz im Hinterli, könnte man nicht von anderen jetzt Ländern profitieren und in dem Sinn die Evidenz, die sie herausgefunden haben, in unser Land übertragen?
Doch, das kann man, aber die anderen Länder haben auch noch nicht die perfekte Evidenz. Also es ist wirklich etwas, was noch unklar ist, auch weil sich das recht rasch entwickelt, gerade mit diesen genetischen Tests. Was kann man im Blut messen? Wie muss man es dann interpretieren? Oder die Schwierigkeit ist ja nicht unbedingt, einen Test zu finden, wo man etwas messen kann. Eben beim PSA haben wir das. Wir haben auch unterdessen schon gewisse so genetische Tests. Die Schwierigkeit ist, was machen wir nachher mit dem Resultat? Oder was braucht es für Abklärungen? Auch, dass wir nicht zu viele Abklärungen machen. Bei wem braucht es Abklärungen? Wie häufig braucht es Abklärungen? Und bis man das mal herausgefunden hat, braucht es einfach seine Zeit.
Mhm. Ist der Prostatakrebs ein komplexerer Krebs als andere Krebsarten?
Nein, sind alle Krebsarten komplex. Und darum sind auch alle Screenings nicht perfekt. Das muss man schon sagen. Oder es gibt ja auch beim Brustkrebs-Screening eine berechtigte Kritik, oder dass man auch dort manchmal Brustkrebs findet, wo den Frauen unter Umständen nie Probleme machen würde. Es ist einfach weniger ausgeprägt und weniger häufig als beim Prostatakrebs. Aber auch dort müssen wir lernen, wie können wir das ein bisschen besser individuell schon feststellen. Aber zum Glück ist die Reaktion dann beim Brustkrebs-Screening eben nicht, wenn wir das Problem haben, hören wir ganz auf, sondern wir versuchen es zu verbessern. Und beim Prostatakrebs hat man mal gesagt, wir haben das Problem, jetzt hören wir bei allen auf und jetzt sehen wir tatsächlich, dass wir eben wieder mehr haben von den Aggressiven, die eigentlich eine Vorsorge bräuchten. Und darum müssen wir dort unbedingt dranbleiben.
Ist das beim Gebärmutterkrebs bei den Frauen ähnlich?
Das ist ein wunderbarer Krebs, das habe ich gar nicht gesagt, zum Screenen. Ein bisschen ähnlich wie beim Darmkrebs ist es beim Gebärmutterhalskrebs auch so. Den gibt es eigentlich nur, wenn man bestimmte Viren in diesen Zellen hat. Und da ist vielleicht in den Abläufen jetzt und was übernommen wird im Screening in der Schweiz auch noch nicht alles perfekt, weil genau die Tests auf die Viren, die werden im Moment noch nicht in einem Screening-Programm auch gezahlt. Also das ist noch nicht offiziell, sondern man macht immer noch die alte Methode, wo man den Abstrich macht, wo man die Zellen im Mikroskop anschaut, wo auch seinen Wert hat und wo man eben auch die Erfahrung damit hat. Aber wenn man dort etwas Auffälliges sieht, spätestens dann, oder eben auch eigentlich von Anfang an, müsste man diese Viren suchen. Weil wenn man die Viren nicht hat, dann hat man auch keinen Gebärmutterhalskrebs. Das ist also wirklich sehr, sehr eng korreliert. Und von dem her ist das etwas, wo man wirklich auch Vorstufen entdecken kann. Und alle Krebsarten, wo man genug Zeit hat, Vorstufen zu entdecken, die eignen sich eigentlich für Screening.
Und das sind die, die wir vorhin aufgezählt haben?
Ja, Haut haben wir noch nicht erwähnt. Haut und Lunge. Krebs. Die habe ich darum noch nicht erwähnt, weil die sind jetzt ein bisschen weniger für die Gesamtbevölkerung, sondern da geht es jetzt so um Untergruppen. Also beim Hautkrebs sind es ja vor allem Leute mit heller Haut, mit empfindlicher Haut, die schnell einen Sonnenbrand bekommen, die gefährdet sind. Auch solche mit Familiengeschichte von Hautkrebs. Und dort ist es ja auch so, dass man, es gibt in dem Sinne nicht formale Programme, aber es gibt doch die Empfehlung, dass man schon ab einem relativ frühen Alter, wenn man wirklich helle Haut hat, so ab 25 oder so, regelmäßig sich einfach die Haut lässt, von einem Spezialist anschauen, zum schauen, ob man irgendwo Muttermale hat, die kritisch sind.
Mhm. Also das ist ein Spezialist, wäre Dermatologin
das
oder der Dermatolog.
Hautärztin. Ja. Und ganz spannend, dort wird es jetzt dann auch kombiniert mit so AI-Programmen, also eigentlich mit Fotografien, wo man dann, wenn man das mehrmals macht, sagen wir, man macht es alle 2 Jahre, oder wenn man ganz höchstes Risiko hat, auch jedes Jahr. Und dann können die Computerbilder können absolut übereinander gelegt werden vom ganzen Körper und entdecken die kleinste Veränderung, die man vielleicht von Augen sonst würde verpassen. Also
dort hat jetzt die künstliche Intelligenz wirklich Eingang gefunden und kann auch eine Diagnose besser auch möglich machen, oder?
Ist noch dran, Eingang zu finden, genau, aber hilft sicher. Und es ist im Moment aber immer noch die Kombination von der künstlichen Intelligenz mit dem Hautarzt.
Ja, der braucht es hoffentlich noch lange, oder Hautärztin. Also man hat gesagt Hautkrebs und jetzt haben wir
Lungenkrebs.
Noch Lungenkrebs. Genau. Ja, genau.
Da ist es auch wichtig, da weiss man eigentlich auch schon, dass es Methoden gibt, um Lungenkrebs früher erkennen. Und zwar, um ein Screening zu machen, macht man es dort, wo es am häufigsten ist. Oder man will nicht alle testen, wenn sie eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit haben, um die Krankheit zu haben. Und Lungenkrebs ist bei Rauchern am häufigsten. Und die Daten, die wir haben, dass man das eben in einem viel früheren Stadium entdecken kann, wenn man es aktiv sucht, die kommen von Bevölkerungsgruppen, die so etwa 10-15, wir nennen das Packiers, also 15 Jahre lang ein Päckchen im Tag geraucht hat, mindestens. Und dort weiss man, dass man mit speziellen Computertomographiebildern, wo man auch schaut, dass man die mit wenig Kontrastmittel, wenig Strahlendosis auch macht, also anders als wenn man sonst eine Computertomographie macht, also eine spezielle Untersuchung, wenn man die regelmäßig macht, bei schweren Rauchern oder Ex-Rauchern, dass man den Lungenkrebs früher finden kann und dann viel weniger intensive und grosse Behandlungen machen muss und auch, dass weniger Leute an Lungenkrebs sterben. Das ist eigentlich relativ gut bewiesen.
Jetzt aber, was den Lungenkrebs anbelangt, wer macht einem darauf aufmerksam, dass man solche Untersuchungen machen könnte? Erstens und zweitens, die kosten ja auch.
Ja, genau. Das ist eben immer das Schwierige, oder? Das eine ist mal die wissenschaftliche Erkenntnis, oder? Und das andere ist, wie tut man es implementieren und bei wem tut man es implementieren. Und das sind wichtige Fragen, die sind mindestens so wichtig, gerade wenn man auf die ganze Bevölkerung zugeht, wie die wissenschaftliche, also der braucht es natürlich auch, aber die nächsten Schritte sind auch wichtig. Insbesondere der ganze Ablauf, oder was macht man nachher, wenn man etwas gesehen hat in dieser Computertomographie an den Lungen, oder man sieht ja dort auch Sachen, die nicht unbedingt beim ersten Bild schon ganz klar ist. Ist es etwas, ist es nichts? Muss man nochmal ein Folgebild machen? Wann muss man es machen? Wann muss man es wiederholen? Bei wem muss man eine Gewebeprobe machen, weil es so aussieht? All das muss auch klar sein, bevor man das auf die breite Bevölkerung anwenden kann. Das ist schwierig in der Schweiz und da haben wir gar nicht so viele Leute, die sich dafür einsetzen, muss man sagen. Jetzt ist es im Moment spezifisch für den Lungenkrebs so, dass es tatsächlich gewisse Gruppen gibt. Von Lausanne zum Beispiel gibt es eine grosse Studiengruppe, wo dort die Pilotstudie gemacht hat, wie kann man es eben an die Bevölkerung bringen. Und dort war es so, dass sie tatsächlich Aufrufe gemacht haben über verschiedene Kanäle, um die Raucher darauf aufmerksam zu machen. Aber im Prinzip, wenn sie fragen, wer macht einem darauf aufmerksam, das ist eigentlich im Wesentlichen eine Aufgabe der Grundversorger, also von der Hausarzt, Hausärztinnen, wo wir ja auch ein bisschen ein Problem haben, dass wir immer weniger von denen haben. Mhm.
Weniger von denen, aber jetzt noch zu den Kosten. Oder? Das sind komplexe Untersuchungen, die brauchen Maschinen, die Geld kosten. Ist die Krankenkasse bereit, das auch zu übernehmen?
Das ist unterschiedlich. Also das ist auch immer etwas, wo man sehr muss, dafür kämpfen muss. Ich glaube, was noch ein grosser Unterschied ist, reden wir von einem Screening-Programm. Wenn ich von einem Screening-Programm rede, dann ist das etwas, das organisiert, zum Beispiel von einem Kanton, auch vom Parlament, finanziert, für die ganze Bevölkerung vom Kanton durchgeführt wird. Das heisst, die Leute werden eingeladen, um die Untersuchung zu machen und dann wird es nach genauen Abläufen gemacht und auch die Qualität kontrolliert, jeder einzelne von diesen Schritten. Und das ist ein Programm. Und das andere ist einfach eine Screening-Untersuchung. Und die Vergütung und wie viel es kostet, ist unter Umständen unterschiedlich, ob es in so einem Programm ist oder nicht. Und es ist so, dass die Krankenkasse so eine Computertomographie fürs Lungenkrebs-Screening meiner Meinung nach noch nicht als Screening-Untersuchung übernimmt. Es ist natürlich so, dass man sehr oft einen gewissen Grund hat, bei einem schweren Raucher auch zu sagen, der hat Husten, wir machen jetzt eine Computertomographie und dann kann man es auch abrechnen, aber das ist eigentlich nicht der Sinn. Oder wir möchten eigentlich gerne,
dass vorher,
als Screening-Untersuchung übernommen wird. Und das sind einfach politische Prozesse, die relativ lang brauchen und die bei uns eben auch ein bisschen schwierig sind wegen den verschiedenen Kantonen, die involviert sind.
Es könnte ja aber eigentlich im Sinn jetzt von der Krankenkasse, wo besser heissen Gesundheitskasse sein, dass man so Vorsorgeuntersuchungen macht. Weil wenn es dann zum Krebs kommt, ist ja dann eine Therapie massiv viel köstlicher, als jetzt, wenn nur die Vorsorgeuntersuchung hätte können vermeiden, dass der Krebs sich so entwickelt, oder?
Ja, das ist absolut so. Es ist ein bisschen so, dass wir die Zahlen dazu und Politiker und die Entscheidungsträger für das möchten ja immer gerne Zahlen haben. Und zwar möglichst lokale. Es ist noch schwierig, die Zahlen dazu wirklich zu erfassen. Es ist auch so, dass sehr viel von den Informationen, wer macht Screening, wie viel kostet das uns als Gesellschaft, die sitzen bei der Krankenkasse. Von denen wissen wir gar nicht so viel. Das ist auch wieder ein Vorteil von einem Programm. Weil dort ist das ganz transparent. Dort weiss man genau, wie viele Leute machen, wie viel kostet, wie viele haben Folgeuntersuchungen. Und dort brauchen wir aber auch noch weitere Forschung in diesem Bereich, dass wir diese Zahlen mal liefern können. Wir machen im Moment die erste, glaube ich, grosse Studie in der Schweiz, wo wir wirklich innerhalb von des Screening-Programms von 5 verschiedenen Kantonen beim Darmkrebs-Screening ein personalisiertes Vorgehen beim Screening untersuchen. Und dort begleitend machen wir auch die Kosteneffizienzanalyse. Da werden wir dann auch mal Schweizer Zahlen haben, hoffentlich. Für mich als Onkologin ist es relativ klar, ich bin jetzt im Gebiet vom Darmkrebs am meisten bewandert, dass es viel, viel weniger teuer ist, wenn man die Vorsorge macht, als wenn man eine weit fortgeschrittene Darmkrebserkrankung über Jahre und Jahrzehnte
mit Operationen und im schlechtesten Fall Darmausgang.
Ja, und unter Umständen auch über Jahre verschiedene medikamentöse Therapien, wo es immer neue gibt, zum Glück auch, aber die auch sehr, sehr teuer sind und wo manchmal die Erkrankungen fast zu einer chronischen Erkrankung machen, was gut ist für den Patienten. Aber was heisst, dass die unter Umständen über viele Jahre teure Medikamente einnehmen müssen, damit die Krankheit im Schach gehalten wird. Und das kostet wahnsinnig viel. Also ich bin überzeugt, dass es kosteneffizient ist. Es gibt auch Daten dazu, jetzt beim Darmkrebs-Screening aus anderen Ländern. In der Schweiz selber haben wir nicht sehr viele Zahlen dazu, aber es gibt eigentlich keinen Grund, zum annehmen, dass es bei uns anders ist.
Frau Hess, denke ich mir, wäre ja eigentlich das Beste, Krebs vermeiden. Und es gibt ja Behauptungen, und ich weiß nicht, ob die jetzt so richtig sind, dass höchstens 10% vom Krebs genetischen Ursprung hat und die 90% restlichen Prozent primär auch mit der Lebensweise zusammenhängen. Stimmen die Zahlen? Und was würdet ihr jetzt empfehlen, um vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt, wie man sich im Alltag soll bewegen?
Ja, also ich bin froh, dass wir auch noch ein bisschen über das reden. Ich glaube, es hat schon bei mehr als bei 10% der genetischen Komponenten. Aber es ist ganz klar, dass es ein Zusammenspiel ist von unserem Lebensstil und von dem, was wir als Genetik mitbekommen auf den Weg. Ja, es ist ganz klar, wir wissen es eigentlich alle. Es ist in dem Sinne nicht eine Überraschung. Aber es gibt immer mehr Zahlen dazu. Was sicher wichtig ist, ist Bewegung. Mhm. Und es hat jetzt gerade in dem Sommer ist ein wahnsinnig interessante Studien herausgekommen für Personen, die Darmkrebs hatten. Das ist jetzt nicht so die, die nie hatten, aber man hat geschaut, bei wie vielen kommt es wieder zurück. Und hat die Hälfte von denen 3 Jahre lang mit einem intensiven Bewegungsprogramm mit einem Coach, der wirklich regelmässig geschaut hat, begleitet. Und die anderen nicht, die andere Hälfte. Und bei denen, wo man das gemacht hat, ist der Rückfall um 30% weniger häufig sind. Und das ist jetzt so ein grosser Unterschied, wie wir dann sonst mit der Chemotherapie erreichen. Also es ist wirklich unglaublich, was man machen könnte, wenn wir Menschen das könnten umsetzen.
Würden umsetzen, genau. Vielleicht. Ja.
Und das ist auch etwas, was eigentlich bekannt ist, oder? Dass nicht alle Menschen sind dazu gemacht, um sich immer viel zu bewegen. Und das ist völlig okay. Ich meine, das hat man früher halt nicht gebraucht, oder? Nur flüchten und sonst nicht viel mehr. Aber ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass die Gesellschaft auch ein bisschen sich verantwortlich fühlt, dass wir ein Umfeld schaffen, wo man sich eben wirklich muss ab und zu bewegen, wo man sich will ab und zu bewegen, oder? Und da gehören auch die Unternehmen dazu, mit allen Angestellten, die sie haben, wo wir immer mehr sitzende Arbeiten haben, dass man schaut, wie kommen die Menschen als Gesellschaft wieder dazu, dass sie sich mehr bewegen. Also
Bewegung ist das eine, das andere ist zweifellos auch die Ernährung und das Übergewicht, das aus einer falschen Ernährung und zu wenig Bewegung resultiert, oder?
Ja, das ist sicher so. Das gehört alles ein bisschen zusammen, oder? Ist ein bisschen verwandt miteinander. Bei der Ernährung ist es so, dass die Studien mit Ernährung, die sind wahnsinnig kompliziert. Eigentlich fast nicht durchführbar, weil man kann ja nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen für eine Studie sagen, ich tue jetzt 3 Jahre lang anders essen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo man sicher weiss, dass sie zu einem höheren Risiko für bestimmte Krebserkrankungen führen. Und etwas, wo ich denke, was die Leute vielleicht noch ein bisschen weniger wissen, weil es relativ neu ist, dass man die Erkenntnis hat, das ist die hochprozessierten Nahrungsmittel. Die Convenience Food, wo man nicht so genau weiss, was drin ist. Das ist etwas, wo in den letzten 10, 15 Jahren massiv zugenommen hat. Und da sieht es manchmal so aus, wenn es ganz gesund wäre, was dort drin verarbeitet ist, oder? Und vielleicht auch ist zum Teil, aber man weiß es nicht genau. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Auge behalten müssen, was das für eine Rolle
also
spielt.
Also das ist eigentlich die Konklusion daraus, selber kochen, indem dass man weiss, was es ist, was man da auf dem Teller hat und hauptsächlich auch mit Gemüse und mit
Fasern genau.
Können sich zu ernähren, oder?
Ich glaube, das ist wichtig, Fasern und eben, wenn es geht, selber kochen oder bekochen lassen. Was auch noch wichtig ist, das ist Pause zwischen dem Essen. Das ist etwas, wo man auch immer mehr weiss, wenn man dauernd, so wie Kühe, die grasen, die dauernd den ganzen Tag immer etwas reinshoppen, das ist für uns Menschen nicht gut. Weil
auch wegen dem Insulin, wo man dort da so
genau,
produziert.
Genau, Insulin. Und das ist auch ein Wachstumsfaktor für gewisse Zellen. Andererseits ist es auch eine Entzündungsreaktion. Immer wenn wir essen, kommt nachher in unserem Körper eine Entzündungsreaktion. Und chronische Entzündungen, weiss man auch aus anderen Bereichen, die können förderlich sein für eine Krebsentstehung. Und man hat das Gefühl, dass über diesen Mechanismus eben auch, wenn man keine Pause macht zwischen dem Essen, man ein höheres Risiko
heißt das
hat.
Auch Intervallfasten ist eigentlich etwas Positives?
Wahrscheinlich, da gibt es jetzt eben nicht in dem Sinn ganz gute Zahlen dazu. Ich glaube, das hängt alles ein bisschen zusammen. Oder es ist so das metabolische Umfeld, das eben auch ungesund ist für Kreislauferkrankungen, für Diabetes. Das ist eben auch für gewisse Krebsarten ungesund und darum hängt das alles ein bisschen zusammen.
Also Rauchen sowieso, das lernt man besser. Alkohol ist ja immer wieder ein Thema. Heisst es, total auf das zu verzichten als beste Prophylaxe und damit eigentlich ein genussfreies Leben müssen zu leben.
Ich hoffe, Alkohol ist nicht der einzige Genuss.
Nein, aber ist doch mit auch ein Genuss,
ja,
ein feines Glas Wein.
Genau, also Sie sprechen etwas Wichtiges an. Ich meine, rein wissenschaftlich gesehen ist, glaube ich, Alkohol wirklich nicht gesund in keiner Dosis. Ich glaube, das ist es so. Aber ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, oder, das hat ja bei uns sehr einen wichtigen sozialen Aspekt. Und da ist ein anderes interessantes Gebiet, wo man darauf forscht, ist die soziale Isolation und was das mit der Gesundheit macht.
Hauptsächlich mit Demenz, oder? Und Alzheimer.
Ja, aber möglicherweise sind dort eben durchaus auch noch andere Erkrankungen, wo man noch nicht so genau wissen, wie der Zusammenhang ist, wo das ein Risikofaktor ist. Mhm. Und ich glaube, wie immer im Leben ist es wichtig, das richtige Mittelmaß zu finden und auch da die Personalisierung. Für jeden ist es ein bisschen anders.
Wenn wir jetzt so zusammenfassen, was ratet ihr? Also jetzt, wir haben gelernt, es braucht Gesellschaft, es braucht gesundes Essen, am besten mit viel Gemüse und wenig Fleisch und wenn, dann lieber mit Fisch als mit ja, Wurst und anderem geräuchertem Fleisch. Es heisst, sich nicht täglich zu betrinken, nicht zu rauchen, viel bewegen genügend Schlaf, dann wären eigentlich schon so ein paar Kriterien gegeben. Aber jetzt kann es ja gleich sein, dass der Körper verrückt spielt und die Zellen unkontrolliert anfangen zu wachsen. Wenn wir noch einmal zusammenfassen, Vorsorgeuntersuchungen für Frauen sind wie oft und für was ganz wesentlich. Einfach, dass wir uns das noch einmal in Erinnerung gerufen haben.
Jawohl, also bei den Frauen fängt sie mit dem Vorsorge für Gebärmutterhalskrebs an, wo im Moment um die 25, glaube ich, empfohlen wird, dass es losgeht. Da kenne ich mich ein bisschen weniger aus. Das wird auch nicht in einem kantonalen Programm gemacht im Moment. Und das kann sich auch ein bisschen ändern mit der Impfung für den Virus, den sie ja braucht, für den Gebärmutterhalskrebs. Dann für Frauen...
Also die Impfung würde helfen vermeiden,
oder? Würde helfen vermeiden.
Und die muss man aber früher machen.
Die macht man früher in einigen Kantonen, zum Beispiel in Basel-Stadt, wird das in der Schule gemacht. Und das wird es natürlich verändern, wie häufig man muss Vorsorge machen und in welchem Alter das man muss anfangen. Dann der zweite für die Frauen ist ab 50 eine Vorsorge für Brustkrebs. Da ist es so, dass es ein bisschen umstritten ist mit den Vor- und den Nachteilen von dieser Vorsorgeuntersuchung, weil es eben auch dort so ist, das wäre die Mammographie. Dort ist es so, dass es tatsächlich eben auch die Situation gibt, dass man eine Folgeabklärung macht, die einen belasten kann, wo die Gegner dann sagen, wegen dem sollte man Screening nicht machen. Meine Antwort ist, auf das ist eigentlich mehr, dass man die Frauen darauf vorbereiten soll. Das kann dann sein, dass man noch einen Ultraschall machen muss oder noch eine zweite. Aber dass dann in der Regel mit dem klar ist, wie man den Befund einordnen muss. Und dass das etwas ist, was sich innerhalb von kurzer Zeit erledigt. Aber damit das gewährleistet ist, dass die Frauen gut informiert sind, gut sich entscheiden können, ist es ideal, wenn sie sich in einem Programm die Mammographie-Vorsorge machen können. Das ist im Moment etwa in 2/3 der Kantone in der Schweiz möglich. Das wäre das für die Frauen.
Aber vor, wenn ich darf sagen, vor 50 heisst so Selbstdisziplin, Abtasten vor Brust als Teil auch von jetzt einer Kontrolle, die man selber unternimmt.
Ja, also muss vielleicht sagen, generell vor 50 ist natürlich, wenn man eine gewisse Familiengeschichte hat, gibt es viele Krebsarten, wo man auch vor 50 muss gewisse Vorsorge oder zumindest Überlegungen anstellen. Die Abtastung von der Brust ist nicht bewiesen, dass das eine Methode ist zur Früherkennung. Darum in dem Sinn, Selbstdisziplin ist nicht nötig. Was sicher nötig ist, ist Self-Awareness, würde ich das nennen. Also, dass wenn man etwas spürt, man tut sich ja automatisch den Körper wahrnehmen, wenn man duschen tut und so, wenn man irgendetwas spürt, was sich verändert, dann soll man sich unbedingt natürlich auch schon vor 50 beim Hausarzt oder bei der Gynäkologin, beim Gynäkolog melden.
Das Gleiche bei der Darmkrebsvorsorge ist auch 50. Also je älter man wird, je grösser ist das Risiko, dass sich ein Krebs entwickelt aus verschiedensten Gründen, wegen Entzündungen, wegen Zellteilungen,
die
plötzlich nicht mehr richtig funktionieren und so weiter. Also da ist für beide Geschlechter wäre die Vorsorge beim Darmkrebs sehr wichtig.
Genau, Darmkrebs ist auch ab 50 empfohlen. In der Biologie fängt ja nicht an einem bestimmten Geburtstag an. Oder? Das heisst, die Limite die ist jetzt im Moment arbiträr gesetzt. Oder? Und es kann durchaus sein, dass die auch noch ein bisschen verschoben wird. Aber im Moment ist es ab 50 empfohlen für Frauen eben Mammographie und für die Männer und die Frauen einen Stuhltest oder eine Darmspiegelung.
Und jetzt bei den Männern kommen wir zurück zum Prostatakrebs.
Genau. Dort ist die Empfehlung nicht einheitlich. Meine Empfehlung, wie ich sie jetzt würde erklären, wäre, wenn man in der Familie jemanden hat, der Prostatakrebs hatte, dass man mit 45 mit dem Hausarzt und oder dem Urolog redet über das Thema. Wenn man das nicht hat, aber man sich gleich mit dem beschäftigt, dann kann man das auch machen, auch mit 50, 55. Was relativ klar ist, ist, dass wenn man gesund ist bis 70, 75 als Mann und nie ein Screening gemacht hat, dann sollte man nicht unbedingt dann noch anfangen.
Dann kann man es gerade lassen.
Ja. damit man dann nicht einen von diesen harmlosen Prostatakrebs findet, der einem nichts machen würde für den Rest des Lebens.
Außer Angst.
Ja. und Behandlungen, die man eigentlich sonst nicht nötig machen würde.
Ja. Dann haben wir den Lungenkrebs. Da ist dann notwendig, eine Untersuchung zu machen, wenn man gepafft hat, jahrelang.
Jawohl, dort sagt man eben, wenn man so 10 bis 15 Pack-Years gemacht hat, dann ist es etwas, wo man sich darüber informieren kann. Ich meine, es ist immer ein individueller Entscheid, oder? Beim Lungenkrebsvorsorge ist auch ein Thema, dass wenn man so ein Bild macht von der Lunge, dann kann man Sachen finden, wo man nachher nicht unbedingt weiss, wie man sie einordnen muss, wo gewisse Nachsorgeuntersuchungen mit sich ziehen. Aber eigentlich ist es dort auch, wenn man um die 15 Pack-Years geraucht hat, auch wenn man aufgehört hat und das noch nicht länger als 5 bis 10 Jahre aufgehört hat, würde man auch noch qualifizieren, um so eine Vorsorgeuntersuchung.
Vielleicht als letztes noch der Hautkrebs, wo, denke ich mir, einfach Beobachtung auch vom Körper als erster Schritt wichtig ist und nachher der Gang zum Hautarzt oder zur Hautärztin ebenfalls in dem Sinne eine Vorsorgeuntersuchung würde damit verbunden.
Genau, es ist, die Beobachtung ist immer wichtig. Es ist so, dass es, wenn man wirklich einen ganz hellen Hauttyp hat oder wenn man als Kind oft Sonnenbrand hat oder auch möglicherweise auch, wenn man einen Beruf hat, wo man jetzt die ganze Zeit draußen an der Sonne ist, lohnt es sich zusätzlich zur Selbstbeobachtung auch zu einem Hautarzt zu gehen, weil es hat ja Stellen am Körper, die man nicht so gut sieht. Dann ist es gut, wenn jemand anderes drauf schaut. Und was wir jetzt auch noch nicht darüber geredet haben, natürlich lohnt sich, sich vor der Sonne zu schützen, weil das ist ein Grund für die Hautkrebs. Also, das heisst, über den Mittag nicht in die pralle Sonne gehen und langärmige Kleidung anziehen, damit man sich schützen kann vor dem UV.
Ich gehe sogar alle 3 Monate, weil ich Jugendsünde mit viel Sonnenbrand habe produziert, alle 3 Monate checken. Und leider sieht man immer wieder neue Basaliome, die man muss behandeln muss. Also es lohnt sich wirklich, bevor es zu einem schwarzen Hautkrebs kommt, der massiv anders ist und gefährlicher ist.
Ja.
Ich habe viel gelernt. Danke vielmals, Frau Hess. Und ich hoffe, dass alle, die zugelassen haben, auch merken, es gibt auch eine Selbstverantwortung für seinen Körper, für sein Leben. Nicht nur, wie man lebt, sondern auch, dass man in dem Sinn auch daran denkt, vorsorgen muss man selber. Das kann man nicht einem Arzt überlassen, der einem auffordert oder schickt zu so einer Untersuchung, sondern da braucht es auch die eigene Initiative. Vielleicht, das ist schon noch so ein bisschen ein Appell an jeden Einzelnen.
Das ist ja so. Eben, um die Initiative zu vereinfachen, ist es schon so, dass in den Kantonen, wo man das Programm hat, da kommt mir ein Brief über mit 50 Jahren. Also dort wird man darauf aufmerksam gemacht, für den Brustkrebs- und Darmkrebs-Screening, dass das jetzt eine Option wäre, wenn man das will machen.
Aber bei all den anderen, dann ist es
absolut
einem selber überlassen, ob man das Risiko eingehen wegzuschauen und sagen, ja, ich will das gar nicht wissen, aber vielleicht könnte man eben, wenn man es weiss, auch noch etwas dagegen machen. Vielen herzlichen Dank und ich möchte mich auch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ipsen Pharma Schweiz hat die Serie nämlich überhaupt möglich gemacht und ich hoffe, ihr habt auch einiges gelernt, was zugelassen hat.
Danke vielmals.